Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Dieser 7. Oktober hat alles verändert, auch den Kulturbetrieb in Deutschland, der ebenso wie der Wissenschaftsbetrieb tief erschüttert wurde. Abgesagte Ausstellungen, ausgeladene Künstler, abgebrochene Performances und Filmvorführungen. Wir haben ausführlich darüber berichtet. Der Nahostkrieg zieht auch seine Kreise auf den Bühnen und in den Museen. Ein Buch geht dem jetzt nach und versucht vor allem nachzuzeichnen, wie der Judenhass im Kunstbetrieb sich zeigt, nach dem 7. Oktober. Heute Abend war Premiere dieses Buches in Stuttgart. Herausgeber des Sammelbandes ist Matthias Naumann. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Balzer.
Wie genau zeigt sich dieser Judenhass im Kunstbetrieb?
Ich glaube, man muss hauptsächlich unterscheiden dazwischen, dass es natürlich einerseits Kunstwerke gibt, die Antisemitismus transportieren, antisemitisch wirken wollen. Das hatten wir auf der Documenta zum Beispiel. Und dann gibt es den Judenhass, der sich vor allem durch nicht künstlerische Äußerungen von KünstlerInnen zeigt. Also das, was mit offenen Briefen, mit Social Media Hate Posts, mit Bedrohungen bis hin zu Brandanschlägen, Veranstaltungsstörungen, all diesem in den letzten 12 Monaten passiert ist und sehr stark eben nach dem 7. Oktober plötzlich losgebrochen ist, als ob dieses Massaker der Hamas wie ein Startschuss gewirkt hätte.
Geben Sie uns Beispiele für das, was Sie gerade beschreiben.
Die Störung, das hatten Sie ja auch berichtet, zum Beispiel im Deutschlandfunk Kultur, war bei Tanja Bruguera damals im Hamburger Bahnhof in Berlin, als Mirjam Wenzel lesen sollte bei dieser Lesung und das von pro-palästinensischen,
sogenannten Die Direktorin des Jüdischen Museums Frankfurt am Main.
In Frankfurt, genau. Und die aufgrund ihrer Zuordnung deswegen angegriffen wurde und gestört wurde, die Veranstaltung. Letzte Woche hatten Sie auf das Beisel in Berlin zum Beispiel diese Programmschenke, wie sie sich nennen, ein Brandanschlag, das sind sozusagen die extremsten Sachen. Es gibt ganz viel von antisemitischer Hetze im Netz von KünstlerInnen, von Weiterleitungen, von Postings.
Wie unterscheiden sich da die verschiedenen Genres? Sie haben sich ja wirklich eine große Bandbreite ausgesucht für das Buch. Ne? Literatur, bildende Kunst, Musik, Theater, Tanz, Film, Comic, die Kulturpolitik selbst. Wie unterscheidet sich das in diesen Bereichen, den Judenhass, den Sie beschreiben?
Es gibt Dinge, die sich überall finden. Das sind zum einen diese Unterscheidung zwischen den lauten Äußerungen, die ich gerade beschrieben habe, und andererseits etwas, was einerseits das erschreckende Schweigen nach dem 7. Oktober bis heute von vielen war, die einfach so tun, als wäre nichts geschehen und damit natürlich auch einem Raum diesem Antisemitismus geben oder die ihn eben still unterstützen, indem sie Boykotte von israelischen, jüdischen, gegen Antisemitismus positionierten KünstlerInnen oder deren Äußerungen vornehmen, die nicht einladen, nicht anhören und dadurch dazu beitragen, was da geschieht und wie sich eine Atmosphäre immer weiter auflädt. Und da würde ich sagen, ein besonderer Punkt, der sich unterscheidet, ist natürlich auch noch die Frage der internationalen Vernetzung. Bereiche, die sehr stark international vernetzt sind, habe ich den Eindruck, wirkt es immer noch mal stärker.
Ich vermute mal die Kunst vor allem.
Zum Beispiel die bildende Kunst, auch die Musik, kann man das sehr klar sehen, wie das in einzelnen Musikszenen schon eingewandert ist, wo BDS unglaublich stark ist mit seinem Boykott, während es in anderen Szenen, zum Beispiel im Deutschen Stadttheater, viel stiller ist.
Haben Sie auch Dinge untersucht, die hinter den Kulissen passieren, die nicht sichtbar, nicht hörbar sind im Kulturbetrieb?
Manche der AutorInnen berichten darüber, wie zum Beispiel Lea Wohl im Film, wie man da davon mitkriegt, wie Projekte nicht mehr gefördert werden oder Fragen gestellt werden. Und wo dadurch stille Entscheidungen getroffen werden, die nicht öffentlich diskutiert werden. Das kriegt man auch aus anderen Kunstbereichen mit, dass KünstlerInnen merken, wie sie abgelehnt werden oder auf ihre Angebote nicht reagiert wird. Was sich natürlich immer alles viel schlechter berichten, quantifizieren lässt. Das bräuchte dann eine viel größere Forschung als eben die sozusagen laut vorgetragenen Angriffe.
Und welches Feindbild wird da genau aufgebaut? Man muss ja da auch differenzieren zwischen Antisemitismus und auch anti-israelischen Haltungen.
Ich würde sagen, es ist zum großen Teil ein israelbezogener Antisemitismus. Der hat in der Linken ja eine lange Tradition, den finden Sie in den 20er Jahren, in den 60ern, 70ern. Der ist für die DDR-Politik prägend, was wahrscheinlich auch bis heute weiter wirkt, aber auch unter der westdeutschen antiimperialistischen oder autoritären Linken war er stark vertreten und ist es weiterhin. Und da sich die Kunst ja in großen Teilen der Linken zuzählt, prägt das dort auch und wird dort in oft sehr vereinfachten Auffassungen und schnellen, manchmal auch konformistischen Haltungen übernommen. In den meisten Fällen bezieht sich das eben auf Israel, aber nicht in einer Weise, die jetzt etwa kritisch mit der Regierung umgehen würde, sondern die das Land als solches verdammt, beziehungsweise den Terror der Hamas feiert, was dort geschehen ist, das Massaker als Widerstand benennt, sehr schnell von historisch falschen Dingen redet, wie Genozid oder Apartheid und damit so eine Dämonisierung und Delegitimierung Israels anstrebt.
Was man ja auch immer wieder beobachten konnte, gerade auch bei größeren Institutionen, die sich positionieren wollen, Stadttheater, Kunsthallen vielleicht auch, Musiksäle, dass so eine Verunsicherung auch geherrscht hat nach dem 7. Oktober 2023, wie man sich äußert, dass man das Gefühl hat, es kann nur falsch sein. Ist das etwas, diese Verunsicherung, die auch viele Kulturinstitutionen mitgemacht haben, ist das nachvollziehbar?
Ich habe diese Verunsicherung auch oft mitgekriegt. Richtig nachvollziehen kann ich sie nicht, weil zunächst einmal ist ein Massaker von Islamisten an 1200 Menschen passiert mit brutalen Gewalttaten, dass es dann eine Verunsicherung gibt, wie man sich dazu verhalten soll, könnte man sagen, schon aus einer ganz humanistischen Position ist es eigentlich ganz klar, wie man sich dazu verhalten sollte. Auch bei anderen politischen Themen, wo viele Kulturinstitutionen oder deren LeiterInnen, KuratorInnen, KünstlerInnen gar nicht so viel wissen, sind sie sehr schnell mit Solidaritätserklärungen da gewesen, zum Beispiel bei Ukraine-Krieg, was ja auch richtig war. Nur irgendwie, wenn es um Israel geht, ist man so schnell verunsichert. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass es eben natürlich aufgrund der deutschen Vergangenheit, aber auch aufgrund der kulturellen Tradition des Antisemitismus im christlichen Europa eine große Unsicherheit des Umgangs mit Juden, Jüdinnen und damit auch mit Israel überhaupt gibt, die einfach aus diesem Unbewussten des weiterlebenden Antisemitismus auch gespeist wird. Und dem könnte man letztlich nur begegnen, indem man sich im Kunstbetrieb endlich ernsthaft, selbstkritisch mit den eigenen Prägungen auseinandersetzt und wie man über Lernen, über Bildung, über eine wirklich auch selbstkritische Auseinandersetzung andere Wege finden kann, mit diesem Antisemitismus umzugehen und ihn wirklich zu bekämpfen. Und das vermisse ich im Kunstbetrieb bisher leider.
Schlagen Sie auch Strategien vor in Ihrem Buch, da rauszukommen?
Ich denke aber, das ist das eine, was die Kulturpolitik machen kann, zum Beispiel bestimmte Dinge natürlich nicht zu fördern. Viel wichtiger scheint mir aber, um diese Atmosphäre zu ändern, die Menschen aus dem Kunstbetrieb rausdrängt, dass die innerhalb des Kunstbetriebs geändert werden muss. Und da sind eben alle, die verantwortlich sind in diesem Betrieb, also Kuratorinnen, IntendantInnen, LeiterInnen von Häusern, die sind alle dafür verantwortlich, wie sie sich damit auseinandersetzen und wie sie selber dazu beitragen, wer wo wie sich äußern kann und wie man dem natürlich auch, wenn man es nicht gut findet, entschieden entgegentritt.
Sie haben gerade den Aspekt des Förderns oder eben Nicht-Förderns von bestimmten Projekten angesprochen. Die Frage, inwieweit es eine Antisemitismus-Klausel braucht für den Kulturbetrieb, darüber wird ja schon seit langem gestritten. Gibt es da eine These in Ihrem Buch?
Ich glaube auch, dass die AutorInnen des Buches das unterschiedlich sehen. Daher kann ich da auch nur für mich sprechen. Es gibt eine solche Klausel gegen Diskriminierung ja schon zum Beispiel im Theater, in der freien Szene, ganz oft in Arbeitsverträgen. Bisher wurde da meistens Antisemitismus nicht benannt. Dann gab es, nachdem Joe Cialo diese Klausel in Berlin auf sehr schlechter juristischer Basis, der Kultursenator genau vorgeschlagen hat, einen großen Aufschrei, weil da plötzlich Antisemitismus mit drin stand. Das finde ich schon problematisch von beiden Seiten, wie das passiert ist. Ich kann es nachvollziehen, dass die Kulturpolitik keine Projekte fördern will mit öffentlichen Geldern, die Antisemitismus verbreiten. Das ließe sich, wenn es um einzelne Kunstwerke geht, wahrscheinlich auch relativ genau sehen und verhindern. Bei der Documenta hat man es aber von der Documenta-Leitung aus zum Beispiel nicht gewollt. Viel schwieriger wird es, wenn es in diesen ganzen Diskursraum geht, ob Leute zu Diskussionen eingeladen werden, eine Ausstellung machen sollen, die sich auch antisemitisch oder anti-israelisch äußern und damit zu dieser Atmosphäre des Judenhasses beitragen, obwohl ihre Kunstwerke das vielleicht gar nicht ausstrahlen. Und dieses Problem, glaube ich, kann man nicht über kulturpolitische Repression sozusagen in den Griff bekommen, sondern nur dadurch, dass der Kulturbetrieb selber endlich entschieden, so wie das ja auch bei Rassismus seit einigen Jahren glücklicherweise passiert, gegen Antisemitismus vorgeht.
Also ich höre noch viel zu tun im Kulturbetrieb aus Ihrer Sicht?
Ja, dem würde ich zustimmen.
Matthias Naumann ist Herausgeber eines Buches über Judenhass im Kunstbetrieb, so heißt es. Heute ist an diesem 7. Oktober Buchpremiere gewesen in Stuttgart. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Danke Ihnen.